Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich. Deutsche Geschichte und deutsche Literatur, zum Teil miteinander verquickt, darum geht es heute bei uns. Wir stellen Ihnen das neue Haus der Weimarer Republik vor. Wir sprechen mit der Schriftstellerin Katja Lange-Müller über Wendepunkte beim Schreiben und beim Lesen. Und wir erinnern an Werner Heiduczek, einen der bekanntesten Schriftsteller der DDR. Doch erst einmal tauchen wir ein ins Jahr 1919.
Das Wesen unserer Verfassung soll vor allem Freiheit sein. Freiheit für alle Volksgenossen.
Freiheit als oberstes Verfassungsziel. Fast auf den Tag genau vor 100 Jahren hat Friedrich Ebert als erster Reichspräsident der Weimarer Republik dieses Streben ausgesprochen. Zuvor hatten die Mitglieder der Nationalversammlung monatelang über die Grundlagen der ersten deutschen Demokratie beraten, über Volkssouveränität, die Gewaltenteilung und die Grundrechte. Dazu hatte man sich in Weimar getroffen, im frisch umbenannten Deutschen Nationaltheater. Dessen Zuschauerraum war zum Plenarsaal umfunktioniert worden. Und am 31. Juli 1919 wurde in eben diesem Raum die Weimarer Reichsverfassung verabschiedet. Morgen am 100. Jahrestag dieses historischen Beschlusses wird in Weimar gegenüber dem Nationaltheater eine Ausstellung eröffnet, das Haus der Weimarer Republik. Heute schon konnte es unser Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard besuchen.
205 Quadratmeter hat das Weimarer Haus der Demokratie in seiner ersten Ausbaustufe. Nicht eben viel Platz für Aufstieg und Niedergang eines demokratischen Staates, der nicht nur Historiker wie Michael Dreyer von der Universität Jena seit Jahrzehnten beschäftigt.
Der Bundespräsident hat kürzlich in einer großen Rede darauf hingewiesen, dass es Zeit wird, dass man sich auch an die demokratischen Elemente der deutschen Kultur erinnert und hier ein Narrativ aufbaut, nicht in Konkurrenz zu den dunklen Seiten unserer Geschichte, aber um zu zeigen, dass es in Ergänzung eben auch eine Geschichte der Demokratie in Deutschland gibt und dass das kein Import ist, der von irgendwelchen Siegermächten des Ersten oder Zweiten Weltkrieges übernommen wurde.
Dreyer ist der Vorsitzende des Trägervereins, der seit 6 Jahren für die erste dauerhafte Ausstellung zur Weimarer Republik gestritten hat. Es sei höchste Zeit, meint Dreyer, gerade angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen für die Demokratie. Ihm sind die Kontinuitäten von der Weimarer über die Bonner bis hin zur Berliner Republik wichtig.
Und in bewusster Absetzung von dem lange Zeit klassischen Narrativ Bonn ist nicht Weimar. Wir werden hier zu zeigen versuchen, Bonn ist Weimar zu einem ganz erheblichen Teil. Und das ist auch gut so. Und da, wo es nicht Weimar ist, da bedauert man das auch häufig. Sachen wie Verbote radikaler Parteien wären zum Beispiel in der Weimarer Republik wesentlich einfacher gewesen, als sie das in der Bundesrepublik sind.
Die Ausstellung betritt der Besucher durch eine Schleuse. Vor ihm, neben ihm, sieht er auf großen Leinwänden den Ersten Weltkrieg im Schnelldurchlauf. Von der anfänglichen Begeisterung über das Schlachtenelend bis zum bitteren Ende. Eine Ausstellungshalle aus den 50er Jahren besticht die klare Ausstellungsarchitektur. In der Mitte ein langer Zeitstrahl, der durch die knapp 14 Jahre der Weimarer Republik führt. Ringsum an den Wänden wird die Geschichte der Weimarer Republik thematisch erzählt. Dabei durchdringen sich beide Konzepte, die Zeit- und die Themenorientierung, immer wieder gegenseitig, was sicher sachlich geboten, für den Besucher aber mitunter auch etwas verwirrend ist. Der Kurator Andreas Feddersen erklärt die Idee dahinter.
Die sollen den Besucher in keinster Weise überfordern, weil es soll nicht darum gehen, dass der Besucher jetzt 280 Einträge liest, sondern dass er auf eine Reise geschickt wird. In 5 Spuren geht es jetzt durch die Weimarer Republik, dass der Besucher ein Suchender ist, ein Forscher, ein Entdecker in dieser Ausstellung, dass er quasi immer wieder einzelne Dinge, die ihn interessieren, rauspickt und damit dann weiter auf eine Reise geschickt wird.
5 thematische Spuren ziehen sich durch den Zeitstrahl, etwa die Folgen des Versailler Vertrags oder die Auswirkungen der technischen Neuerungen. In Themenfeldern wie Labor der Moderne oder Weimar und die Welt wird die Geschichte dann mit 80 Originalobjekten und sehr vielen Reproduktionen, Texten, Bildern erzählt. Der geschickten Ausstellungsgestaltung ist es zu verdanken, dass selbst Texte einen theatralischen Auftritt haben und der Mangel an historischen Objekten kompensiert wird. 4 Objekte werden in Vitrinen besonders inszeniert, etwa eine Armprothese als Sinnbild für die vielen Kriegsversehrten, für die Hypothek, die der Erste Weltkrieg der Weimarer Republik mitgegeben hat. Die Armprothese findet sich auch in einem historischen Film wieder, der zeigt, wie vermeintlich problemlos der einarmige Arbeiter wieder an seine Drehmaschine zurückkehren kann. Überhaupt sind die multimedialen Möglichkeiten der Ausstellung immens. Bildschirme, Touchscreens lassen den Besucher tiefer eintauchen. In Fotos, Dokumente, Filme und Interviews mit Experten. Des Kritikers Lieblingsstück aber ist eine Hörstation, an der sich der Besucher durch frühe Radioaufnahmen bewegen kann. Ganz klassisch mit dem Drehregler. So bietet die Ausstellung durchaus vielen Ansprüchen etwas. Weitere Vertiefung ist immer möglich, auch am Ende. Die letzte Themenwelt, demokratische Visionen, weist noch etwas provisorisch in die Richtung, die das Haus der Weimarer Republik mit dem gerade entstehenden Erweiterungsbau in 2 Jahren nehmen will. Dann soll es noch deutlich mehr lebendige Auseinandersetzung um unsere Demokratie heute geben.
Henry Bernhard über das Haus der Weimarer Republik. Morgen wird der erste Teil offiziell eröffnet. Und morgen können Sie um 9.05 Uhr hier im Deutschlandfunk ein Kalenderblatt hören über die Verabschiedung der Weimarer Verfassung. Auf der Zeitleiste der deutschen Geschichte bewegen wir uns jetzt ein ganzes Stück vorwärts und machen Halt in der DDR und im Leben der Schriftstellerin Katja Lange-Müller. Wegen frecher politischer Äußerungen flog sie von der Schule, arbeitete als Hilfsschwester auf geschlossenen Psychiatriestationen, absolvierte ein Praktikum in einer Teppichfabrik in Ulaanbaatar und dann übersiedelte sie 1984 von der DDR nach West-Berlin und gewann 2 Jahre später beim Wettlesen am Wörthersee den Ingeborg-Bachmann-Preis. Das war nur einige, wenige Stationen aus dem Leben von Katja Lange-Müller. Oder wie es Ursula Merz einmal so schön in der Wochenzeitung Die Zeit formuliert hat, biografische Eintönigkeit dürfte nie ihr Problem gewesen sein. Im Rahmen unserer Sommerreihe über Wendepunkte jetzt ein Gespräch mit Katja Lange-Müller. Ich habe sie gefragt, stimmt das, was man so von der Papierform vermuten mag, dass ihre Vita eine Aneinanderreihung von Weggabelungen und von Wendepunkten ist?
Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt sicherlich. Auch Zeitpunkte sind ja Wendepunkte. Jetzt geht's schon los, ja. Ab irgendwann verlief mein Leben dann auch etwas geradliniger, um nicht zu sagen eintöniger. Wenn man seinen Beruf erstmal gefunden hat, dann gibt es nicht mehr so viele. Vielleicht ist es auch eine Sache, die mit dem Alter zu tun hat. Als junger Mensch ist man unterwegs wie ein Blaulicht. Also irgendwie dreht sich der Kopf ständig und man fragt sich, was man noch machen könnte oder ausprobieren könnte. Und irgendwann hat man genug ausprobiert und weiß doch sehr viel genauer, was man von sich verlangen und erwarten kann und was eben nicht. Also mit nunmehr 68 komme ich nicht mehr auf die Idee, vielleicht mal das Balletttanzen auszuprobieren.
Sie haben gerade gesagt, den Beruf gefunden. Das war bei Ihnen, soweit ich weiß, ziemlich früh. Da gab es sozusagen diesen einen Moment, der mit Fräulein Meinl in der ersten Klasse, in der 1b, stattgefunden hat. Würden Sie sagen, das war der Moment, in dem Sie wussten und den Beruf gefunden haben?
Nicht wirklich. Ich bin eine extreme Linkshänderin. Bis heute mache ich alles mit links, außer Schreiben. Und ich hätte wahrscheinlich, wenn ich später in die Schule gekommen wäre, 1957 auch links schreiben können und vielleicht weniger Probleme gehabt, aber auch weniger zirzensische Glanzleistung aufzubieten. Denn heute kann ich mit links und rechts gleichzeitig schreiben, mit links in Spiegelschrift und mit rechts in Normalschrift. Absolut Stereo. Fräulein Meinl mochte das überhaupt nicht und hat mir immer von hinten sich an mich anschleichend und dann mit einer schnellen, hektischen Bewegung mir den Stift aus der Hand reißend oder schlagend, je nachdem, hat also unterbunden, dass ich mit links schrieb. Ja, und dann, wenn es einem so geht, gibt es natürlich irgendwie nur noch 2 Möglichkeiten. Entweder man vermeidet das Schreiben oder man nimmt die Herausforderung an. Ich habe mir gesagt, jetzt erst recht, denn lesen konnte ich bereits, als ich in die Schule kam. Und jeder Lesende verspürt vielleicht relativ früh das Bedürfnis, auch schreiben zu können.
Ist das eine Binsenweisheit zu sagen, dass auch aus schriftstellerischer Sicht Probleme interessanter sind als ruhige Zeiten?
Selbstverständlich. Da liegt der ursächliche Zusammenhang. Man müsste es mal versuchen, einen Text zu verfassen, sozusagen über die vollständige Unauffälligkeit, über den problemlosen Übergang von einer Lebensphase in die andere. Man stellt sich das extrem langweilig vor, aber vielleicht wäre es interessant, weil es so selten ist. Ich weiß es nicht, es reizt mich nicht, diese Versuchsanordnung mal literarisch durchzuspielen.
Dann übersetzen wir jetzt mal das Wort Problem in Wendepunkt und vielleicht Wendepunkt dann weiter in den Begriff Handlung. Ist die Handlung sozusagen das Rückenmark einer jeden Erzählung? Was ist bei Ihnen zuerst da? Der Charakter, der Ihnen irgendwie im Kopf herumschwirrt, oder eine Handlung, ein Wendepunkt?
Das ist nun wirklich eine absolut schlaue Frage, weil das ist in der Tat etwas, was sich erst auf den ersten 30 Seiten entscheidet. Die Figuren, die man sich ausdenkt, um sie in bestimmte Handlungsweisen zu drängen, die wehren sich natürlich. Wenn ich also jetzt beispielsweise eine extrem schweigsame Figur erfinde, der ich aber ein Geheimnis entreißen muss, dann habe ich ein Problem. Ja, das Problem hatte ich bei dem Buch Die Letzten, wo es um einen sehr, sehr schweigsamen, aber zu konspirativen Handlungen neigenden Schriftsetzer namens Willi ging. Und als ich so weit war in dem Buch, wo jetzt der Moment kam, wo man ihm sein Geheimnis entreißen musste, da wusste ich, jetzt habe ich mir sozusagen eine Falle gebaut. Der Willi schreibt dann einen Brief, weil wer nicht spricht, der kann ja immer noch schreiben. Die Figuren wehren sich ja oftmals auch gegen das, was man ihnen so zumutet als Autor. Oder sie wollen einfach nicht so sein, wie der Autor sie will. Ich kann ja immer erst anfangen zu schreiben, wenn ich das Ende schon kenne. Also wenn ich weiß, wie das Buch aufhört, erst dann kann ich anfangen. Und dann muss ich sehr genau überlegen, was für Figuren ich sozusagen nicht allzu sehr manipulieren muss, damit sie tun, was ich von ihnen erwarte. Und mit mir natürlich auch der spätere Leser. Das ist nicht immer einfach.
Sie sind ja eine Liebhaberin der kurzen literarischen Form. Die Erzählung, die Novelle, das sind die Formen, die Sie, wenn ich das richtig weiß, am liebsten lesen, aber auch am liebsten schreiben. Könnte man womöglich sagen, je kürzer ein Text ist, desto handlungsärmer, oder geht diese Wendepunktrechnung
nicht auf? Im Gegenteil.
Nee,
die geht nicht auf. Ich präferiere ja nicht unbedingt nur die Erzählung, aber nehmen wir mal ein ganz dickes Buch wie Moby Dick von Herman Melville, das ja trotzdem so geschrieben ist, dass jedes Kapitel quasi ein in sich geschlossener Text ist und sich einem Organ des Wahls quasi widmet. Und das sind Romane, die quasi aus erzählungshaften Bestandteilen gebaut sind. Und diese Bestandteile verhalten sich dann so wie Perlen, die auf eine Schnur gefädelt werden. Und dann gibt es diese anderen Romane, die also quasi handlungsverschränkt geschrieben sind. Also erst eine Figur hat jeweils immer ein Kapitel und dann sieht das aus wie Reißverschluss auf oder Reißverschluss zu. Das sind die wirklichen Romane. Also die tatsächlich, also auch irgendwie referiere ich jetzt hier über Schreibtechnik eigentlich. Aber die haben mit Erzählung nichts zu tun. Das sind Gebilde, die sozusagen möglichst viel Handlung von einem Ufer ans nächste transportieren wollen und die auch nicht so sprachzentriert sind. Bei Erzählung ist natürlich der Stil oder die Sprache von ganz zentraler Bedeutung, bei Romanen eher weniger.
Kommen wir zu einem anderen Mittel noch. Man muss ihnen nicht so lange zuhören, man muss auch nicht viele Zeilen oder Seiten ihrer Bücher lesen, da springt einen der Humor förmlich an. Ist das Ihre, ja, ich will nicht sagen Ihre Methode, aber Ihr Mittel auch, um Brüche herzustellen, also um Gesprächen oder Texten oder auch Gedanken eine andere Richtung zu geben, um das Wort Wendepunkte mal zu vermeiden?
Nee, also Humor und Wendepunkt hat was schon miteinander zu tun. Also die Komik ist ja wirklich eigentlich eine plebejische Disziplin. Und das hat damit zu tun, also wenn ein großer Dicker einem kleinen, schwächlichen, dünnen irgendwie bedrohlich nahe kommt und ihm auf die Schnauze hauen will, hat der kleine Dünne nur eine Chance. Er muss den großen Dicken zum Lachen bringen, dann haut er ihn nicht mehr. Und diese Funktion hat Komik auch in meinen Texten. Man könnte es verkürzt sagen, dann hieße der Satz, Komik ist eine Art Notwehr. Ja? Und sagen wir mal, intellektuelle Komik, das gibt es sicher bei Tristan Sandy, irgendwie Lawrence Stern, da kommt sowas vor, das gibt intellektuelle Komik. Aber selbst bei dem hat sie letztlich sowas wie eine plebejische Funktion. Also die Funktion, irgendwie Figuren auf Distanz zu bringen oder ja, wie kitzeln, also durch Lachen wehrlos zu machen oder so, ne? Und ja, Humor ist, ich sag lieber Komik als Humor. Humor, da denke ich immer so an Schunkeln und an Kölner Karneval. Und wobei, man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi, ist schon auch ein großes Sprachkunstwerk, finde ich. Ja, da muss man erst mal drauf kommen. Und außerdem hat es genau diese plebejische Qualität, ne? Und wenn du in einer bestimmten Situation, die sich zuspitzt, die eigentlich explosiv ist, jemanden zum Lachen bringst, dann ist das ein Wendepunkt in der Geschichte, auch in der Geschichte dieser Begegnung.
Die Schriftstellerin Katja Lange-Müller über Wendepunkte in der Literatur. Auch über die historische Wende von 89 habe ich mit ihr gesprochen. Und diesen zweiten Teil unserer Unterhaltung können Sie am Samstag in Kultur heute hören. Beide Gespräche dann auch wiederfinden auf unserer Wendepunkt-Seite unter deutschlandfunk.de. Literatur in der DDR, das soll auch jetzt unser Thema sein, denn wie heute bekannt wurde, ist am Sonntag der Schriftsteller Werner Heiducek gestorben, im Alter von 92 Jahren. Geboren in Oberschlesien, im damaligen Hindenburg, hatte er nach Krieg und Kriegsgefangenschaft zunächst in der DDR als Lehrer gearbeitet, bevor er Mitte der 60er den Entschluss fasste, als freischaffender Schriftsteller tätig zu sein. Romane wie zum Beispiel Tod am Meer, aber auch Bühnenstücke, Kinderbücher, Märchen und die Autobiografie Die Schatten meiner Toten hat Werner Heiducek geschrieben. 1994 erläuterte er hier im Deutschlandfunk im Büchermarkt seine Hinwendung zum Essay.
Der Essay hilft mir, mich ein wenig zurechtzufinden. Ich habe noch nicht die Souveränität, um das, was man erlebt, sofort in eine literarische Geschichte umzusetzen. Man braucht dann doch wohl eine gewisse Distanz und ich sage, die habe ich noch nicht.
Werner Heiducek, Anfang des Jahres 1994. Über seine besondere Lebensgeschichte, über seine literarische Arbeit habe ich mit dem Literaturwissenschaftler, Literaturkritiker und Journalisten Karl Corino gesprochen, einem großen Kenner der DDR-Literatur. Herr Corino, die Gattung des Essays hat Werner Heiducek in den Nachwendejahren also den nötigen Abstand vom Erlebten verschafft. Wenn Sie sein vielgestaltiges literarisches Schaffen so überblicken, was hat ihn zu einem der bekanntesten DDR-Schriftsteller gemacht?
Dass er doch in der Lage war, immer wieder heiße Eisen anzufassen. Dieser Prozess gipfelte wohl damals bei der Auseinandersetzung um seinen Roman Tod am Meer. Denn er hatte es damals gewagt, als einer der ersten über die Vergewaltigungen deutscher Frauen durch die russischen Soldaten zu sprechen. Das führte dann zu einer Denunziation bei der sowjetischen Botschaft in Ost-Berlin und daraufhin zum Verbot dieses Romans nach zwei Auflagen.
Heiße Eisen, haben Sie gerade gesagt. Kann man also sagen, dass Werner Heiducek ein politischer Schriftsteller war?
Das war er unbedingt und man sieht es vielleicht auch am besten an einem Buch, das nach der Wende erschienen ist. Im gewöhnlichen Stalinismus meine unerlaubten Texte. Da gibt es ein langes Betriebstagebuch über seinen Aufenthalt in Bitterfeld. Ein anderer Autor hätte wahrscheinlich Kapital aus diesem Text geschlagen, indem er ihn im Westen publiziert. Das hat Werner Heiducek nicht getan. Er hat ihn unter der Decke gehalten. Das war auch eine Art Solidarität mit der DDR. Er hat gewisse Beziehungen zu hohen Parteifunktionären gehabt und hat mit ihnen auch Karten gespielt. Deswegen war er immer eine sehr gute Quelle, wenn man ihn während der Leipziger Buchmesse besuchte. Es hat ihn auch ein bisschen davor bewahrt, dass ihn die Stasi stärker drangsaliert hat. Man hat ihn sorgfältig überwacht und ausführliche Protokolle angefertigt, das Telefon abgehört und so weiter. Und man zeigte auch den westlichen Besuchern, die Heiducek während der Messe besucht haben, dass man sie genau im Blick hatte. Ich bin allein auf einer Fahrt von Heiduceks Wohnung in Grünau nach Leipzig Mitte dreimal auf Alkohol kontrolliert worden. Das zeigte einem, dass die Stasi einem genau auf den Fersen war.
Ja, und mit der Stasi, mit den DDR-Oberen, hatte er, wie Sie das gerade beschrieben haben, ein sehr vielschichtiges Verhältnis. Er selbst war SED-Mitglied. Wie passte das aber zusammen? Hat er sich einfach aufs Beste arrangiert?
Na, sagen wir es mal so, er ist ein Gnitzer Oberschlesier gewesen. Also Gnitz ist ein schwäbischer Ausdruck für schlau, gerissen. Und so hat er es verstanden, mit beiden Seiten zu leben. Er hat mit der Opposition geredet, er hat aber auch mit den hohen Parteifunktionären geredet, hat ihnen vielleicht dadurch auch manchen Unsinn ausgeredet. Aber es war ein schwieriges Balancespiel, das er da über Jahre hinweg gespielt hat.
Worüber hat er geschrieben? Was waren sozusagen die großen Themen, die in seinem Werk immer wieder auftauchen?
Das Thema der Industrialisierung, der industriellen Produktion und der sozialistischen Verhältnissen, wie es zum Beispiel in diesem Bitterfelder Tagebuch eben auch geschildert wird. Er hat das ganze Jahrhundert auf der Revue passieren lassen, nicht zuletzt in diesem Roman Tod am Meer. Er selber hat ja ein sehr buntes Leben geführt. Er ist mit 17 zur Wehrmacht eingezogen worden. Dann ist er Neulehrer gewesen. Wie viele andere hat er versucht, einen neuen Anfang in der Schulpolitik zu machen, ist bis zum Schulrat aufgestiegen. Dann ist er Vorsitzender des Schriftstellerverbands in Halle gewesen. Dann ist er nach Leipzig gezogen, hat sich ganz dem Schreiben gewidmet. Also an diesen Stichworten kann man schon sehen, wie bunt dieser Lebenslauf war. Und dabei fehlt jetzt noch sein Aufenthalt in Bulgarien an einem Fremdsprachengymnasium von 61 bis 64. Und das ist dann auch der Hintergrund für diesen Roman Tod am Meer gewesen. Er hat ein Ehrenkolloquium erlebt zu seinem 90. Geburtstag. Und da sagte er, dass seine Märchen wahrscheinlich bleiben würden. Für den Rest hatte er eine schlechte Prognose gehabt. Die galt aber nicht nur für ihn, sondern auch für seine Leipziger Kollegen. Und wir werden sehen, ob er damit recht behalten hat.
Wir werden sehen. Der Schriftsteller Werner Heiducek im Alter von 92 Jahren ist er gestorben. Wir sprachen über ihn mit dem Literaturwissenschaftler Karl Corino. Kommen wir jetzt zu den Kulturmeldungen. Gestern hat es im Museum für moderne Kunst in Frankfurt gebrannt. Anna Kohn weiß, warum.
Das Feuer wurde durch einen technischen Defekt ausgelöst, laut Polizei an einem Diesel-Notstromaggregat. Brandstiftung oder menschliches Versagen schließen die Behörden aus. Auch die aktuell am Museum laufenden Bauarbeiten sollen nichts mit dem Feuer zu tun gehabt haben. Die Polizei schätzt, dass der Brand Schäden in Höhe von mehreren 10.000 Euro verursacht hat. Vielleicht erinnern Sie sich noch, wir hatten im April darüber berichtet, dass in Tschechien der Kulturminister Antonín Staněk zurückgetreten ist. Er stand in der Kritik, weil er die Leiter von zwei wichtigen Galerien entlassen hatte. Mehr als 35 Museumschefs aus aller Welt hatten gegen die Entlassung dieser Direktoren protestiert. Seine eigene Partei, die Sozialdemokraten, hatte den Kulturminister daraufhin zum Rückzug gedrängt. Der tschechische Präsident Miloš Zeman hatte den Rücktritt von Staněk aber nicht angenommen. Bis jetzt. Nach viel hin und her hat er den Rücktritt jetzt angenommen. Staněk hat morgen seinen letzten Arbeitstag. Die Regierungskrise in Tschechien ist damit aber noch nicht ganz vorbei, denn jetzt geht natürlich die Diskussion um einen Nachfolger los. So sieht es der tschechische Außenminister.
Es ist der erste Schritt zur Lösung der gegenwärtigen Situation. Zugleich erwarten wir, dass der Präsident den Kandidaten der Sozialdemokraten so bald wie möglich ernennen wird.
Ob der Präsident das tun wird, ist allerdings noch unklar. Er hält den neuen Kandidaten der Sozialdemokraten nämlich für nicht geeignet. Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat sich jetzt auch zu der Diskussion um ein eigenes Kölner Museum für den Maler Gerhard Richter geäußert. Sie sei schon seit Jahren deswegen mit Richter im Gespräch. Die, Zitat, Umstände für die Verwirklichung hätten aber noch nicht vereinbart werden können. Die Stadt Köln werde den Dialog aber selbstverständlich fortsetzen. Das klang gestern noch etwas anders. Die Stadt Köln hatte eigentlich zurückhaltend reagiert. Vorgeschlagen hat das eigene Museum für Gerhard Richter der Vorgänger der Kölner Oberbürgermeisterin Fritz Schrammer. Von der früheren Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner kam die Idee, dass es ein Gerhard-Richter-Haus als Zweigstelle des Museums Ludwig geben solle.
Anna Kohn mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Die Europäische Bankenunion verstößt nicht gegen das Bankengesetz. Diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes ist gleich ein Thema in den Informationen am Tage. An dieser Stelle verabschiedet sich für heute Maja Elmenreich.